Von mir,
Datam,
durchdrungen, Idam, diese, Saravam, gesamte, Jagat, kosmische Manifestation, Avyakta Murtina,
durch die unmanifestierte Form,
Matstani,
in mir.
Sarvabhutani,
alle Lebewesen.
Na,
nicht.
Cha,
auch.
Aham,
ich.
Teshu,
in ihnen.
Avastitaha,
befindlich.
Von mir in meiner unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist nicht durch die grobstofflichen, materiellen Sinne wahrnehmbar. Im Bhakti Rasamrita Sindhu heißt es, Atasi Krishna Nabhadi Nabhavet Grayavetriyai Sevonukehi Jivado Svayam Eva Svratyada. Sie Krishnas Name, sein Ruhm, seine Spiele und so weiter können nicht durch materielle Sinne verstanden werden. Nur jemandem, der unter der richtigen Führung im rein hingebungsvollen Dienst tätig ist, offenbart sich der Herr. In der Brahma Sanghita findet man die folgende Aussage: Premanjana Chulita Bhakti Vilochanena Santasa Deva Hrida Yeshu Vilokayanti. Man kann die höchste Persönlichkeit Gottes Govinda immer innerhalb und außerhalb von sich selbst sehen, wenn man dem Herrn gegenüber eine transzendentale, liebevolle Haltung entwickelt hat. Daher ist er für gewöhnliche Menschen nicht sichtbar. Hier wird gesagt, dass er, obwohl alldurchdringend und allgegenwärtig, für die materiellen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Dies wird durch das Wort Avyaktamurtina ausgedrückt. Aber obwohl wir ihn nicht sehen können, ruht alles in ihm. Wie wir bereits im 7. Kapitel besprochen haben, ist die gesamte materielle kosmische Manifestation nichts als eine Zusammensetzung seiner beiden Energien, der höheren spirituellen Energie und der niederen materiellen Energie. Wie die Sonnenstrahlen überall im Universum verbreitet sind, so ist die Energie des Herrn über die ganze Schöpfung verbreitet und alles ruht in dieser Energie. Die Tatsache, dass er überall verbreitet ist, sollte einen jedoch nicht zur Schlussfolgerung bringen, dass er seine persönliche Existenz verloren hat. Um ein solches Argument zu widerlegen, sagt der Herr, ich bin überall und alles ist in mir, aber dennoch bin ich weit entfernt von allem. Ein König zum Beispiel führt eine Regierung, die nichts anderes als eine Manifestation seiner Energie ist. Die verschiedenen Regierungsabteilungen sind nichts anderes als die Energien des Königs. Und jede Abteilung beruht auf seiner Macht. Aber dennoch kann man nicht erwarten, dass der König in jeder Abteilung persönlich anwesend ist. Das ist ein grobes Beispiel. In ähnlicher Weise beruhen alle Manifestationen, die wir sehen, und alles Existierende, sowohl in der materiellen als auch in der spirituellen Welt, auf der Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Schöpfung findet durch die Verbreitung der verschiedenen Energien des Herrn statt. Und wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, Vishtabhyaham Idam Kritsnam, ist er durch seine persönliche Repräsentation die Ausbreitung seiner verschiedenen Energien überall gegenwärtig. Bitte? Vom Deutschen ins Englische. Ja. Er war sich nicht so sicher seiner Qualifikation. Du auch nicht? Du auch nicht deiner. Du meinst, das geht. Ich glaube, das geht schon. Du wirst jetzt nur ein bisschen dich drücken. Das kann dir vorkommen. Du müsstest dich allerdings jetzt noch in die typische Übersetzungspose übersetzen. Ja, so, dass man dich nicht hört. Radha Madhava, please sit there, so that you hear everything. Nice to see you, Radha Madhava. Have a ball. So. Jetzt hören wir uns diesen sehr philosophischen Text an, Prabhus, und versuchen, was zu lernen. Maya idang tadang, no, Maya tadang idang sarvam jagat avyakta murtina, matsthani sarvabhutani nachaham teshvavastita. Von mir in meiner unmanifestierten Form wird das gesamte Universum durchdrungen. Alle Wesen sind in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Krishnas alldurchdringende Natur ist schwierig zu verstehen. Es gibt verschiedene Bemühungen in der Physik, in der modernen Physik, zu verstehen, wie in allem eine implizite Ordnung gegenwärtig ist. David Bohm beispielsweise hat davon gesprochen. Aber dass Krishna überall alles durchdringt, das ist nicht zu verstehen mit dem Intellekt. Das kann man nur durch Bhakti verstehen. Denn man braucht dazu eine bestimmte Sicht, die nicht mehr materiell ist. In dieser Erläuterung zitiert Prabhupada den Vers Atasi Krishna Namadi Navavet Grayam Indriyai. Dieser Vers bedeutet, dass Krishna nicht zu verstehen ist durch die abgestumpften materiellen Sinne. Er ist Adokshaya, jemand, der nicht in der Wahrnehmung, der materiellen Wahrnehmung geboren ist. Wenn ihr euch das mal so anschaut, ich schaue jetzt auf einen Christian mit prüfendem Auge, obwohl alle Zweifel endlich weg sind, und er erscheint in dem Augenblick, wo man sich auf ihn fixiert, in der Wahrnehmung. Bestimmte Dinge erscheinen nicht in der Wahrnehmung. Hier in diesem Raum ist eine Uhr, aber ich schaue bewusst nicht auf die Uhr, um nicht einen Schock zu kriegen, dass wir so spät angefangen sind. Diese, für mich ist jetzt für meine Wahrnehmung nur Christian gegenwärtig, nicht die Uhr. Erst wenn ich bewusst hinschaue, was ich nicht tun werde, dann sieht man die Uhr. Also Krishna nun kann ebenfalls nicht gesehen werden, weil wir nicht bewusst hinschauen. Nur jemand, der Krishna sehen will und die Sinne reinigt dafür, kann Krishna verstehen. Das ist 20.09. 20.08. So ist es nur möglich, Krishna tatsächlich durch eine bestimmte spirituelle Sicht zu verstehen. Wenn schon materielle Dinge wie der Nacken nicht sichtbar sind für diese groben Augen, wie sollte dann Krishna sichtbar sein mit diesen groben Augen? Dieser Satz, zeig mir Gott, ist so ein unwissender Satz. Man könnte sagen, lass mich von Gott hören, dass Krishna ist gegenwärtig in dieser materiellen Welt durch Klangschwingung, die auch wahrgenommen werden kann durch unsere materiellen Ohren. Krishna, Srila Jiva Goswami behandelt in seinem Werk Bhakti Sandhava die Frage, wieso Gott denn als Klangschwingung überhaupt wahrgenommen werden kann. Ihr wisst, dass viele Musiker, also wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr Leda Sugar fragen, den großen, unbändigen Wunsch in sich verspürten, eine göttliche Melodie zu hören und ein Instrument für diese göttliche Melodie zu werden. Man geht davon aus, dass diese Melodien schon da sind. Man muss sie nur hören, richtig? Einige gehen davon aus. Sie bemühen sich, sensibler und sensibler zu werden und schließlich auf der Woge der Inspiration diese Musik zu hören. Also über den Weg der Inspiration. Gott, der im Herzen zufrieden ist durch die Bemühung, teilt dem Musiker diese göttliche Musik mit. Devotee versteht schon, dass Krishna wahrnehmbar ist, wenn er den heiligen Namen chantet ohne Vergehen. Dann verlässt er seine stumpfen Sinne und kann Gott tatsächlich hören in Form des transzendentalen, der transzendentalen Klangschwingung. Shabda Brahma. Doch, wie gesagt, auch dazu müssen die Sinne erst einmal ein bisschen geläutert werden. Erst wenn man geläuterte Sinne hat, dann kann man richtig chanten. Dann wünscht man sich auch den Nektar des Chantens, indem man sagt, was nützt mir eine Zunge? So wenig kann ich kosten mit einer Zunge. Millionen Zungen wären schon zu wenig. Millionen Ohren wären zu wenig, um den heiligen Namen zu hören. Da hat man so einen Taste empfangen. Aber das muss, man muss da erst auf die geläuterte Stufe kommen. Sonst ist es einfach nicht möglich. Das ist ein Punkt, den ich gerne sagen wollte. Ein anderer Punkt, über den ich heute Abend lecturen möchte, ist, dass ein wichtiger Zusammenhang in unserem Krishna-Bewusstsein ist, dass unser Bewusstsein wiedererweckt werden muss. Solange wir Krishna vergessen, ist es nicht möglich, auch unsere spirituelle Natur zu erinnern. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich neulich hörte. Das war von Hanuman. Hanuman ist, wie ihr vielleicht wisst, der Sohn sofort von Vayu. Ist eigentlich eine total interessante Geschichte. Hanuman ist eigentlich der Sohn von Shiva. So war's. Eins hat Shiva die Form eines Affen angenommen und Parvati hat die Form einer Äffin angenommen, um zu einfach zu sehen, wie das wohl ist. Und Shiva hat dann Parvati befruchtet. Aber sie hat gesagt, also ich will jetzt nicht einen Affen austragen. Ich habe schon ein Ganesh, ein Elefantensohn, das reicht mir. Wir wollen hier doch nicht einen Zoo aufmachen. Das waren nicht genau die Worte, aber sie wollte also nicht einen Affen haben. Und doch der machtvolle Same Shiva sollte nicht vergoldet sein. Und so wurde er auf ein Blatt getan und eingewickelt. Und dieses Blatt wurde nun von Vayu genommen, dem Windgott, der einst ein himmlisches Mädchen namens Anjana auf einem Berg lustwandeln sah. Ich glaube, das hast du noch nicht gehört in deinem Leben vorher, Rio. Das ist hier, also, sorry, Kunyamihari. Ich sehe den ungläubigen Ossi aus dir hervorstehen. So kam auch das Wort, dein weltlicher Name zum Ausdruck. Das wird jetzt etwas Ungewöhnliches sein. Das wird alle Grenzen überwinden, die du gehört hast. So, diese Anjana war eine Gandhava, ein himmlisches Mädchen, die allerdings verflucht war, für eine Geburt den Körper eines Vanaras anzunehmen. Vanaras ist eine Affenrasse, die aber hochintelligent ist. Ihr wisst, im Kami-Film gab es den Planet der Affen. Vielleicht haben ihn einige von euch gesehen, als sie noch in Unwissenheit waren. Nicht? Da gab es also intelligente Affen auf einem anderen Planeten, die waren also genauso intelligent und die haben die Menschen genommen und in Käfige gesperrt und angeschaut, wie wir es mit Affen machen. Es war also eine Umdrehung. Nicht ein durchaus geistreicher Film. Es hat nur Krishna drin gefehlt. Die Vanaras sind solche Wesen, intelligente Affen und Waldbewohner. Nichts, was die menschliche Philosophie herausbringen kann, gibt es nicht. Es gibt es in anderen Stadien, auf anderen Existenzebenen. Es ist bereits erfahren und kommt heraus aus dem Geist, der diese Impression hat, auch aus dem Geist eines Filmeschaffers. So, die ging also jetzt, dieses Mädchen namens Anjana ging auf der Kuppe der Vindhya-Gebirge spazieren. Plötzlich kam der Wind und wehte ihr die Kleidung vom Leibe und sie spürte plötzlich, wie jemand in sie eindrang. Sie sagt, das ist mir doch hier bei helllichten Tage beim Spaziergang, wer bist du? Ach, sagte Vayu, mach dir keine Gedanken, ich bin's, der Windgott, deine Jungfernschaft wird erhalten bleiben. Ich musste dir den machtvollen Sohn Shivas geben. So hatte Vayu in Anjana den Samen des Shivas reingetragen. Nun, Anjana gab den Hanuman die Geburt und Hanuman wurde ein sehr, sehr machtvoller Persönlichkeit. Er war der Sohn Shivas und der Sohn Vayus gleichzeitig. In seiner Jugend sprang er einmal zum Sonnenplaneten, weil er ihn für eine Frucht hielt. Und als Indra ihn so fliegen sah, herbeispringen sah, wollte er es vereiteln, indem er seinen Donnerkeil war. Der Hanuman traf am Kiefer. Und so wurde Hanuman nach unten geschleudert auf den Land, auf die Erde, wo er für eine gewisse Zeit bewusstlos da lag. Hanuman heißt der mit dem gebrochenen Kiefer. So, Vayu nahm seinen Sohn mit Tränen in den Augen und führte ihn in eine Höhle und beweinte ihn. Er war so frustriert über diesen Vorfall der himmlischen, dass er aus Protest nicht mehr wehte. Nun, das ist schlimm. Wenn Vayu nicht mehr weht, dann kann man auch nicht das private Örtchen besuchen. Die alle waren also voll mit dem Gegessenen und konnten nicht die große Toilette erledigen. Denn Vayu ist überall da gegenwärtig, wo Winde gegenwärtig sind. Und auch um den, die sich zu entleeren, sind bestimmte Prana-Abläufe nötig. Das war natürlich ein großes Leid. Stellt euch das nur mal vor. Das Ganze, die ganzen Devatas gingen also zu Vayu und sagten, entschuldige uns, es tut uns leid, dass Indra im Affekt so gehandelt hatte, aber er musste sich Sorgen machen um das Geschick von Surya, denn Hanuman ist so machtvoll und so powerful. Wie ihr vielleicht wisst, kann Hanuman jede x-beliebige Form annehmen, was er gezeigt hatte, als er Lanka übernahm. Da nahm er eine Form an, so groß wie ein Vindhya-Gebirge, um die Rakshasas zu bekämpfen. So kamen also alle Devatas zu Hanuman, der da auf dem Schoße von Vayu lag, noch immer bewusstlos, und jeder gab ihm Segnung. Und Brihaspati gab ihm die Segnung, sehr gelehrt zu sein. Indra gab ihm die Segnung, sehr stark zu sein. Und jeder gab ihm eine bestimmte Segnung, nur um Vayu wieder günstig zu stimmen. der aus Protest, dass sein Sohn mit Gewalt also vom Himmelsfirmament geschleudert worden war, nicht mehr nicht mehr blies. So, das ist eine lange und interessante Geschichte. Hanuman missbrauchte leider in der Jugend diese Macht. Und ich will mal nicht so ins Detail gehen. Ein Detail ist aber wichtig für euch. Und zwar ging er einmal bei einem Ashram hin, wo ein Heiliger wohnte, der jeden Morgen den Ashram verließ, um ein Bad im Fluss zu nehmen. Und dort band er zwei Tiger mit den Schwänzen aneinander. So als der Sadhu, der Heilige, aus dem Ashram gehen wollte, um sein Bad zu nehmen, waren dort röhrende und brüllende Tiger im Weg und Hanuman lachte sich schief von einem Baum herunter. Und das war zu viel. Da sagte der Sadhu, das kannst du doch nicht bringen. So hochmütig bist du durch deine Kräfte. Ich verfluche dich, dass du alles vergessen wirst, dass du all diese Segnungen hast und stattdessen wie ein Affe leben wirst, bis zu dem Zeitpunkt, wo dich Jambavan erinnern wird daran, dass du diese Gaben hast. Erst dann, wenn du dich erinnerst, wenn du erinnert wirst, bist du in der Lage, nach Lanka zu springen und der Mission von Rama. So kam es denn, ihr wisst, dass Sita von Ravana entführt wurde, Sita, die Frau Ramas, und die an Hanuman und seine anderen Vanaras geschickt wurden von Rama, Sita wiederzufinden. Sie fanden sie nicht auf der Erde, sondern mussten lange, lange reisen. Schließlich kamen sie zum Ozean. Und als sie Sita immer noch nicht gefunden hatten, sagten sie sich, wir können nicht vor Rams Augen treten ohne Sita. Wir werden uns jetzt zu Tode fasten. So, das hörte Sampati. Sampati ist der Bruder von Jatayu. Und Jatayu ist ein Freund von Dasharat. Dasharat ist der Vater von Rama. Also Jatayu hatte, als Ravana Sita entführte, sich Ravana in den Weg gestellt und ihm große Fleischbrocken aus dem Rücken rausgehauen. Er hat ihn an den Boden geschleudert, seine Kutsche zerstört, aber schließlich gelang es Ravana, ihm die Flügel und die Klauen abzuhacken. So, die Hanuman und seine Affen saßen am Ozeanufer und fasteten, um sich auf den Tod vorzubereiten. Und Sampati, der flügellos war, schaute und freute sich. Denn jetzt konnte er endlich was essen. Die Affen nämlich, wenn sie tot sind. Doch die Affen fingen an zu sprechen. Über Rama, über Jatayu. Und hörte, Jatayu? Das ist doch mein Bruder. Die wissen was über meinen Bruder. Und er fragte, was ist denn mit Jatayu? Ja, sagte Hanuman. Und erzählte ihm alles. Oh, sagte Sampati. Ich bin der Bruder von Jatayu. Eins haben wir einen Wettkampf gemacht. Wer von uns am weitesten fliegen kann. Und wir flogen höher und höher und Höhe und Yatayu kam der Sonne so nahe, dass seine Flügel anfingen anzusingen. Da bin ich dann schnell über ihn geflogen und habe ihn beschützt. Aber so wurden meine Flügel abgebrannt und so stürzte ich auf die Erde. Doch der Sonnengott sagte zu mir, deine Flügel werden nachwachsen. In dem Augenblick, wo du dich in Ramas Mission beteiligst. Zuerst war ich froh, euch zu essen, aber jetzt werde ich euch einen Tipp geben. Ihr braucht nicht zu Tode zu fasten, denn ich habe gesehen, wie Ravana Sita entführt hat und er ist über den Ozean nach Lanka gefahren. Und dann hat sich Sampati kurz konzentriert und hat geguckt, alles war bei ihm versenkt, außer die Augen. Er muss total avantgardistisch ausgesehen haben, wenn man sich das vorstellt, so ein großer Geier total versenkt. Und mit diesen Augen schaute er rüber nach Lanka und sagte, Sita ist da, unter dem Ashok-Baum. Also unter einem bestimmten, nicht Ashok-Baum, unter einem Baum mit S im Ashok-Garten. Da ist sie. Und als er das sagte, da wuchsen plötzlich Flausch und dann die Schwingen und sagte er, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram und flog weg. So, nun, Sita war auf Lanka, aber Hanuman war sich nicht sicher, ob wie sie lebte und ob Rama ihr das glauben würde und ihm das glauben würde und deswegen dachte er sich, er müsste nochmal kurz nachgucken in Lanka. Aber wie sollte er darüber kommen? So, sie beschlossen mit die Affen reden und er sich, ja, wie weit kannst du springen? 50 Meter, sagt der eine. 100 Meter, sagte der andere. Ja, dann weiter komme ich nicht. Und da meldet sich dann plötzlich Jambavan zu Wort. Jambavan, der ist auch im Krishna-Lila. Und er sagte, Hanuman, du bist doch der Sohn von Vayu. Du kannst im Grunde genommen sehr weit springen. Du bist wie der Wind in der Lage, überall hinzugehen. Bitte erinnere dich doch, du bist Hanuman. Und wie Hanuman das hörte, und ich finde diesen Punkt sehr, sehr wichtig, kam in ihm die Erinnerung auf an seine Gaben. Und er setzte sich auf den Berg, kontrahierte seine Muskeln und stieß sich dann ab. Und als er sich abstoß, wurde der Berg zusammengestoßen wie ein Schwamm und die ganzen Tiere, die da drin waren, Schlangen, Löwen, sind mit entsetzlichem Getöse da rausgeflogen. Er ist losgesprungen und während er gesprungen sind in seinem Weg, wie sagt man, in seinem Nachtzug, in seinem Windzug, Bäume entwurzelt worden und noch für mehrere Kilometer mitgeflogen, bevor sie in den Ozean reinfielen. Was sagst du nun von der Vyari? Gut, nicht? Und dann ist er mit der Stärke von Vayu ausgerüstet über den gesamten Meeresenge geflogen, praktisch gesprungen und in Lanka gelandet. So, der Punkt, auf den es, und dann gibt es auch viel zu erzählen, was er in Lanka tat, aber das werden wir dann das mal tun. Ja, nun, dann, es gibt jetzt einen interessanten Punkt hier zu beachten. Er vergaß es bis zu dem Zeitpunkt, wo er erinnert wurde. So ist es auch mit uns. Wir haben jetzt unsere spirituelle Identität vergessen. Wir sind völlig aktiv auf der materiellen Ebene. Dann wird das sehr klar, wenn man sich die bedingten Seelen anschaut. Wir waren jetzt gerade auf einem Lehrerkongress Und du bist bestimmt froh, mal wieder raus zu sein aus diesen ganzen Erzählern. Diese Leute sind so auf der materiellen Ebene, die betrachten überhaupt nicht die Möglichkeit eines spirituellen Lebens. Das taucht gar nicht auf, nur so ein bisschen Religion und so, aber das ist nicht spirituelles Leben. In dem Augenblick, wo wir erinnert werden daran, wer wir sind, was unsere Bestimmung ist, und dann auf dieser Ebene handeln, können wir durch die Mercy Krishnas unsere entfernt ist und eine falsche Identität angenommen hat, zu erinnern an ihre ursprünglichen Pflichten. Du bist nicht der, du bist nicht die, du bist ein ewiger Teil Krishnas. Deine Aufgabe ist es, Krishna zu dienen. Was du tun kannst, wenn du dich an Krishna erinnern kannst und ihn nicht vergisst. Und wenn du dich in den Dienst Krishna stellst, wirst du die Hindernisse die Hindernisse des materiellen Daseins mit Leichtigkeit überwinden. Krishna sagt das zu Arjuna: Handle nicht in diesem Traumbewusstsein, in dieser falschen Identität. Handle als mein Diener in dieser Welt. Und so wirst du alle Hindernisse des materiellen Daseins überwinden. Auch wenn wir manchmal noch, während wir Krishna-Bewusstsein ausführen, nicht in der Lage sind, uns an Krishna zu erinnern und Krishnas transzendentale Aktivität wertzuschätzen. Schon allein dadurch, dass wir handeln entsprechend des Services, kommt diese Erinnerung mehr und mehr. Ich muss das sagen, weil wir haben so einen nice neuen Tempel-Commander. Das ist fast nicht möglich gewesen, sich das vorzustellen. So, es ist bestimmt eine Tätigkeit, gerade ein Tempel-Commander, wo man sich kümmert um Badezimmer, um Kartoffeln und Kohl und um ja, Messer und Scheren und Waschmaschinen, die kaputt gegangen sind und so weiter und so fort. Puh. Haushalt hoch 10 kann man nur sagen dazu. Aber wenn man das für Krishna tut, diesen Service, ist es sehr leicht möglich, dass man erinnert wird an seine eigentliche Position. Ich bin ein Diener Krishnas. Ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Ein ewiger Diener Krishnas. Das ist möglich. Durch diese Tätigkeit. So, wenn man einfach nach den Unterweisungen handelt, auch wenn es manchmal nicht der Natur entsprechen macht. Was ist das für eine Natur? Wir haben so eine falsche Natur angenommen. Dann werden wir mit Sicherheit dazu kommen, wie Hanuman, irgendwann mal über den Ozean zu springen. Es gibt so einen Schlokka, Samashita Ye Padapalavang Plavang Mahatpadam Mahatpadam Bunya Yasho Murare Padam Padam Yadvi Padam Natesha. Da verließen sie. Das ist ein Vers, der besagt, dass für denjenigen, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, wird der Ozean des materiellen Daseins so klein wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes. Mat Prasadam Tarishati, danke sehr aufmerksam. Hast dir auch gleich was geholt. Durch Krishnas Barmherzigkeit kann man sehr leicht den Ozean des materiellen Daseins überwinden. Ja, was sagt ihr nun? Tschüss. Also ich bin an mein vorläufiges Ende gekommen. Ich habe mich heute für diese Vorlesung nicht so vorbereitet, aber kommt mit großem Enthusiasmus für die Morgenvorlesung. Dann will ich über das ein Seminar über Shikshastakam geben. Wir haben schon gestern angefangen, oder was, heute Morgen die Zeit? Heute Morgen war es. Also ihr seid nur eine Lektion zu spät, wenn ihr nicht da wart. Morgen geht's weiter, dann übermorgen und so weiter. Ich würde sagen, es ist jetzt 9:15 und wir haben eine Sanketan-Woche hinter uns. Wir hören hier am besten auf. Hare Krishna.